In dem Buch The Body Economic haben wir eben gerade schon was drüber gehört. Da beschreiben die beiden Autoren David Stuckler und Sanjay Basu Island als ein Land, das sich nicht dem rigorosen Spardiktat des IWF unterworfen hat. Und es steht jetzt erheblich besser da als zum Beispiel Griechenland, Spanien oder Portugal. Und die These der beiden Autoren ist, besonders kontraproduktiv ist es, wenn man in einer Wirtschaftskrise am Gesundheitswesen spart. Jeder Euro, den man spart, verringert das Bruttosozialprodukt um 3 Euro. Und die Menschen, die besonders dringend Hilfe brauchen, denen geht's schlechter. Island wurde in den letzten Monaten oft als Positivbeispiel gerühmt. Die Frage ist, stimmt das? Und wie gut läuft's wirklich auf der Insel? Das wollte ich von unserer Island-Expertin Jessica Sturmberg wissen. Die Frage war erstmal, leben die Isländer denn noch genauso gesund wie vor der Krise?
Grundsätzlich geht es den Isländern schon noch gut. Es ist zumindest nicht bekannt, dass die Sterblichkeit seit der Krise oder durch die Krise gestiegen wäre. Und es stimmt auch, dass die alte Regierung im sozialen Bereich und auch im Gesundheitswesen nicht die harten Kürzungen vorgenommen hat, wie es der IWF vorgegeben hatte. Aber es ist auch nicht so, dass es keine harten Einschnitte gegeben hätte. Wenn man jetzt Isländer danach fragt, dann bekommt man schon Klagen darüber, dass alles teurer geworden ist, dass sie weniger im Portemonnaie haben. Davon ist auch der Gesundheitssektor nicht verschont geblieben. Es ist wohl so, dass der Einzelne noch genauso versichert ist wie vorher. Also die fallen nicht durch das Netz, durch das soziale Netz, wenn sie zum Beispiel arbeitslos werden, so wie das zum Beispiel in Griechenland passiert. Aber es ist auch massiv im Gesundheitswesen gespart worden. Also man muss das, glaube ich, relativ sehen. Es ist sicherlich so, dass im Vergleich Island deutlich besser wegkommt. Absolut gesehen ist das ein bisschen anders.
Also es wurde trotzdem gespart. Wie wirken sich die Kürzungen denn ganz konkret aus?
Oh, die Folgen sind auch in Island erheblich. Es wird im isländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk RÚV viel darüber berichtet, wie sich die Bedingungen am zentralen Landeskrankenhaus Landspítalinn verschlechtert haben. Die Gesundheitsexpertin ist Bergljot Baldursdóttir und sie hat uns gesagt:
Wir berichten die ganze Zeit darüber, dass im Landeskrankenhaus und im Gesundheitssystem gespart wird. Und diese Kürzungen sind schmerzhaft. Zumindest empfinden das die Menschen so. Die Geräte sind nicht erneuert worden, vieles ist veraltet. Die Wartungen werden manchmal wie bei kubanischen Automechanikern durchgeführt. Wenn ein Ersatzteil fehlt und nicht beschafft werden kann, basteln sie sich das selbst. Es sind weniger Ärzte und Krankenschwestern, die aber zugleich mehr leisten müssen. Junge Ärzte kehren von ihren Facharztausbildungen nicht zurück. Die Älteren können nicht in Rente gehen, weil es keinen Nachfolger gibt.
Die Gesundheitsversorgung läuft also noch weiter. Es wird kein Mensch davon ausgeschlossen, aber Risiken und Nebenwirkungen sind definitiv da.
Ja, was weiß man denn ganz genau über diese Risiken und Nebenwirkungen der Sparpolitik?
Ja, das ist genau das Problem. Das weiß man eben nicht genau. Und das beklagt auch Bergljot Baldursdóttir.
Das im Hinschwäger recht gewittert.
Was wir auf der anderen Seite nicht wissen, welche Folgen das hat, mag sein, dass die Kürzungen relativ gesehen nicht groß sind, aber sie sind auf jeden Fall zu spüren. Krebspatienten mit Schmerzen mussten in der Notaufnahme auf eine Behandlung warten. Es ist auch immer eine Frage der Datenlage. Wir wissen, dass gekürzt worden ist und dass es großen Einfluss hat, aber es ist bislang nicht untersucht worden. Also wir wissen nicht, ob jemand deswegen unzureichend behandelt worden ist oder ob jemand deswegen gestorben ist. Das hat man gar nicht erforscht. Wir wissen das nicht. Das müsste untersucht werden.
Ja, die Isländer wüssten selber gerne genau, welche Folgen und Auswirkungen diese Sparpolitik eben genau hat. Es ist eben auch nicht alles gut, aber sicherlich noch besser als in manch anderen Krisenländern.
Schauen wir mal auf die Wirtschaft insgesamt. Grundsätzlich, geht es denn wirtschaftlich in Island wieder aufwärts? Die Zahlen, die waren ja positiv eigentlich.
Ja, kann man sagen. Wachstum, das war im letzten Jahr plus 1,6%. Die Inflation ist momentan 3,3%. Und das ist eigentlich ein ganz guter Wert verglichen jetzt zu den vergangenen Jahren. Und die Arbeitslosigkeit ist jetzt wieder leicht angestiegen, aktuell bei 7,4%. Also insgesamt kann man sagen, steht Island gar nicht so schlecht da. Die Realwirtschaft hatte auch nicht so stark unter der Krise gelitten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Isländer verkaufen immer noch ihren Fisch, ihre grüne Energie und vor allem der Tourismus boomt. Die Abwertung der Krone hatte auch enorm geholfen. Dadurch sind ja Reisen nach Island vergleichsweise günstiger geworden als früher. Aber die Währung ist nicht nur ein Vorteil, die abgewertete Währung, sondern sie ist auch zugleich ein Problem.
Kannst du das ein bisschen näher erklären?
Ja, es gibt immer noch die Kapitalverkehrskontrollen. Das kennen wir ja jetzt ganz gut, seit die auch in Zypern eingeführt wurden. Geld kann nicht einfach aus dem Land abfließen, sondern eben nur nach vorheriger Genehmigung durch die Zentralbank. Und das verhindert, dass Investoren ins Land kommen, dass die isländischen Unternehmen auch größer werden können. Das behindert einfach den Handel insgesamt. Wenn Unternehmen wachsen, dann verlagern sie dann oft ihren Sitz ins Ausland, meistens nach Dänemark, um dieses Problem eben zu umgehen. Man kann das so ein bisschen vergleichen wie ein Kind, das wächst, aber keine größere Kleidung bekommt. Das wird dann einfach irgendwann zu eng.
Jetzt ist ja auch noch ein ganz wichtiger Faktor in Island anders gelaufen. Der Staat haftet da nicht für die Schulden der Privatbanken.
Ja, dazu gab es im März ein Urteil des EFTA-Gerichtshofs, wo das höchstrichterlich geklärt worden ist. Die Frage, ob die Isländer zum Beispiel für die Schulden ihrer pleite gegangenen Bank Landsbank hin aufkommen müssen, die sogenannten iSafe-Schulden. Das hing jahrelang wie ein Damoklesschwert über dem Land. Es gab dazu auch 2 Referenden. Am Ende hat der EFTA-Gerichtshof entschieden, dass der Staat nicht für die Schulden seiner Privatbanken haften muss. Also die Isländer mussten die Milliarden nicht zurückzahlen an den britischen und an den niederländischen Staat. Und das hat natürlich die Isländer ganz gut entlastet.
Island wurde in den letzten Monaten oft als Positivbeispiel gerühmt, weil da eben sozial und fair gespart und gekürzt wurde. Unsere Island-Expertin Jessica Sturmberg-Morant, es ist zumindest besser als in anderen Krisenländern, aber alles ist nicht gut.